Das ist ungeheuerlich. Wir haben einem Massenmord, einem Völkermord über 47 Jahre zugesehen. Wir haben hier die Flüchtlinge gehabt, wir haben die Oppositionellen hier gehabt, wir haben Informationen aus erster Hand gehabt. Es gibt mehr Iraner in Deutschland als verfolgte Juden und Kommunisten im Dritten Reich in die USA geflohen sind. Wir haben hier alle Zeugen und wir haben die letzten Jahre damit vertrieben, uns vertrieben, indem wir die letzten KZ-Überlebenden von einer Schule zur anderen gejagt haben, um dann den toten Juden nachzutrauen. Ich muss sagen, ich habe satt. Ich habe die Nase voll davon. Ich will von toten Juden nichts mehr hören, weil wir wissen, was passiert ist. Und es geht jetzt darum, den Juden, die leben, den Iranern, die leben, das Leben und Überleben zu erleichtern. Und so kritisch man die Aktion jetzt sehen kann, wie lange soll man einem Land, einem Volk, einem Staat, einer Nation empfehlen, sich einer Gefahr, vernichtet zu werden, auszusetzen, ohne sich zur Wehr zu setzen? Das geht nicht.
Herr Broder, wie geht's Ihnen in diesen Zeiten?
Grüß Gott, Herr Friedrich. Ja, wie es einem so in diesen Zeiten geht. Ich weiß oft nicht, wo ich bin. Ich wache morgens auf und frage ich mich, ist es wirklich schon März 2026? Bin ich in meiner Wohnung? Bin ich auf den Galapagos-Inseln? Oder träume ich? Und dann dauert es eine Weile, bis ich mich dann zurechtfinde. Wirklich.
Ja, das kann ich verstehen, weil die Schlagzahl wird ja immer krasser. Und ich meine, die ersten Monate im neuen Jahr waren ja heftigste. Wir hatten Venezuela, wir haben den Iran, wir haben Wahlen in Baden-Württemberg. In England ist es jetzt verboten, Bücher zu lesen, weil die rechts sind, beziehungsweise die werden als rechts eingestuft, habe ich gesehen. Und zwar George Orwells und so und Brave New World von Huxley. Ja, tatsächlich, kam jetzt vor ein paar Tagen auf X. Ja, das ist ganz schlimm. Die werden als rechtsradikal geframed. Und ja, wir beide haben ja auch an den einem oder anderen Buchprojekt gearbeitet. Und es war einfach überfällig, dass wir uns wieder mal sehen und ja, vor allem, dass wir auch mal wieder einfach den Status quo gemeinsam analysieren, weil das war von der Community so stark angefragt. Lieber Marc, wann sprichst du endlich wieder mit Herrn Broder? Was sagt er zu dem Krieg im Iran? Was sagt er zu dem und dem? Und das wollten wir jetzt heute mal nachholen. Und vorab eine ganz wichtige Nachricht an alle. Wenn ihr Henrik Broder live erleben wollt, dann kommt unbedingt zur Marc lädt ein nach Metzingen am 8. und 9. Mai. Er ist natürlich wieder mit dabei. Er ist der Ehrengast. Er wird wieder seine Weisheiten mit uns teilen. Also unten, es gibt noch ganz, ganz wenige Tickets. Wenn ihr Henrik Broder mal die Hand schütteln wollt, ein Selfie machen wollt oder einfach mal nur eine Frage stellen wollt, kommt vorbei. Und auch ich fühle mich geehrt, also wirklich in Liebe und Dankbarkeit. Schön, dass wir da sind, weil letztes Mal, es war so schön, es war so herzlich. Wir hatten so viel Spaß zusammen, oder?
Ich danke Ihnen und ich werde natürlich wie das letzte Mal wieder auf dem Seniorenticket anreisen.
Ja, auf jeden Fall. Und zum Glück ist Joachim nicht dabei, dann bleibt die Weinrechnung günstig. Gut, nein, Spaß beiseite. Es war großartig. Ja, wo stehen wir aktuell? Was sagen Sie zu den unglaublichen Entwicklungen, die wir jetzt gerade im Mittleren Osten sehen, nämlich, dass hier Israel gemeinsam mit Trump und den USA das Mullah-Regime sozusagen ja weggebombt hat, im wahrsten Sinne des Wortes?
Naja, es ist noch nicht weggebombt. Es ist noch nicht aus der Welt geschafft. Und ich bin da oft, Reinhard Mohr würde sagen, nicht mehr meiner Meinung. Einerseits halte ich das für nötig, andererseits tut mir dieses Blutvergießen weh. Ja. Ich kann das einfach nicht gut finden. Ich finde es vielleicht notwendig. Oder Frau Merkel würde sagen, alternativlos. Aber gut kann ich es nicht finden. Und es hat auch was zu tun mit den langjährigen europäischen Verhältnissen. Mhm. Wissen Sie, jeder wusste in Europa, dass in Gaza eine Terrorbande an der Regierung ist. Ja. Wir hatten 20 Jahre Zeit, sich irgendwie zivilgesellschaftlich zu organisieren. Wir haben die besten Geschäfte mit dem Iran gemacht. Unser jetziger Premierminister, nein, Staatspräsident, hat an einem Vertrag mitgearbeitet, mit großem Pomp geschlossen wurde. Wer nur eine Ahnung vom Nahen Osten und Mittleren Osten hat, wusste, dass es nicht funktionieren kann. Sie können mit Gangstern, die darauf aus sind, ihre Existenz zu vernichten, keine tragfähigen Verträge abschließen. Der Westen hat das alles nicht so wirklich wissen wollen, weil wir mit wichtigeren Sachen beschäftigt waren. Mit der Bewältigung des Klimas, mit der Gendergerechtigkeit, mit dem Pay Gap und natürlich mit dem Zustand unserer Elektrifizierung des allgemeinen Lebens.
Und das ist ja alles gescheitert. Also alle Punkte, die Sie gerade genannt haben, sind de facto
Es ist alles den Bach runtergegangen. Ja. Und dafür zahlen leider gerade die Menschen im Iran, in Israel und in der ganzen Umgebung einen sehr hohen Preis.
Ja, wie Sie es gesagt haben, man kann es nicht unterstützen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es vielleicht tatsächlich alternativlos, weil 47 Jahre haben wir dieses Terrorregime gesehen. Ich kenne viele Exil-Iraner, die bis heute natürlich davon berichten, die auch Familien dort haben. Nassanin, eine gute Freundin von mir, sagt, die Leute feiern es tatsächlich. Also das ist wirklich so.
Wir wissen alles. Das ist ja neulich in der Welt drüber geschrieben. Nach dem Krieg konnte man den Ex-Nazis zugutehalten, dass nicht alles, was im Nazireich passierte, öffentlich stattfand, nicht wahr? Die Transporte in die Konzentrationslager wurden nicht von Live-Kameras übertragen, nicht? An der Rampe von Auschwitz gab es kein ARD-Studio. Aber was den Iran angeht, wissen wir alles. Und ich habe schon öfter vorgeschlagen, natürlich ohne gehört zu werden, daran habe ich mich inzwischen gewöhnt, wir reden mal nicht darüber, welche Gefahr der Iran für Israel bedeutet oder welche Gefahr der Iran für die Nachbarländer bedeutet. Lass uns nur darüber reden, wie diese Gangstertruppe um die Mullahs, um die Ayatollahs mit dem eigenen Volk umspringt. Das ist schon genug, um zu wissen, mit wem wir es zu tun haben.
Absolut.
Aber leider muss so ein Regime seine Aggressivität es beweisen, um wahrgenommen zu werden. Hm. Ich habe das jahrelang mitbekommen. Ich kenne auch einige Perser. Und wissen Sie, wenn ich das so mal voller Begeisterung sagen darf, das sind andere Menschen. Solche Menschen haben wir bis jetzt nicht getroffen und schon gar nicht aus islamischen Gesellschaften. Gucken sich die Perser-Demonstrationen an. Kein Frauenblock, keine verschleierten Frauen, keine Prügelei mit der Polizei, kein Steinewerfen, nur ein wahnsinniges Anliegen, das mich wirklich, es raubt mir den Atem, es nimmt mir die Stimme. Diese Leute kämpfen ums Leben und im Überleben. Und wir haben das alles gewusst, es kommt nicht als Überraschung. Und wir sind alle überrascht, so weit hätte es nie kommen dürfen. Mhm. Vielleicht hätte Herr Steinmeier noch mehrere Verhandlungsrunden einsehen sollen, nicht? Vielleicht hätte Frau Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik weitermachen sollen. Wir sind im Nahen Osten und im Mittleren Osten in den Trümmern unserer eigenen Politik angekommen.
Ja, aber das sind ja wie Dominosteine. Sie haben es ja erwähnt, die Energiewende, das Narrativ der Energiewende zusammengebrochen, die Corona-Maßnahmen zusammengebrochen, die Sicherheit der Impfung, das Narrativ ebenfalls in sich kollabiert. Egal welches Thema eigentlich, das wir angefasst haben.
Sagen Sie mir etwas, das nicht geklappt hat.
Das ist das Problem. Genau, so rum wird es, glaube ich, wirklich ein Schuh draus. So könnte man schneller zu Ende kommen. Aber das ist ja ein Versagen auf breiter Front, also wirklich eine inkompetente Fehlentscheidung nach der anderen. Also wir standen eigentlich konsequent immer auf der falschen Seite der Geschichte in den letzten 10, 20 Jahren. Ja, Flüchtlingskrise genauso, die zahlen auch nicht die Rente und so weiter. Und immer hat man sich versucht, moralisch überhöht sozusagen richtig zu positionieren.
Um der Welt als Beispiel zu dienen. Allein gut zu sein war nicht gut genug.
Ja.
Es musste ein Beispiel für alle anderen sein. Ein Land, das einen minimalen Anteil am CO2-Ausstoß produziert, erklärt der Welt, wie man die CO2-Produktion zurückschrauben könnte. Und ist ganz verwundert, dass die Welt nicht auf uns hört.
Ja.
Nicht? Wir wissen ja, in China, in Amerika, in den europäischen Ländern werden Atomkraftwerke gebaut, werden teilweise Kohlekraftwerke reaktiviert. Aber wir sind sozusagen auf dem Technikstand von 1900 oder von 1960. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, als im Kölner Bahnhof noch Dampflokomotiven verkehrten. Und wenn ich dann Bekannte vom Bahnhof abholte, konnte ich zu Hause gleich das Hemd wechseln. So sah es nämlich danach aus.
Wahnsinn. Und Katharina Dröge von den Grünen hat aber
trotzdem... Der Name ist Programm, ja.
Ja, da haben Sie recht. Tatsächlich, ich fand es auch relativ dröge, aber auch schon fast dreist, was sie gesagt hat. Die hat tatsächlich behauptet, dass die ganze Welt dem guten Beispiel Deutschlands folgt, wenn es um die erneuerbaren Energien und die Energiewende geht. Ich meine, da muss man sich doch an den Kopf fassen, oder?
Da fragt man sich, was nimmt sie morgens zum Frühstück?
Welche wahrscheinlich Marihuana oder vielleicht Kohle, ich weiß es nicht. Aber irgendwas. Ich
habe Opioide genommen, das hat bei mir ähnlich gewirkt.
Ja, aber irgendwas für geistigen Durchfall, denke ich immer, weil es ist unerträglich eigentlich. Aber lassen Sie.
Das fasziniert mich am meisten, wissen Sie. Man kann vieles über die Deutschen sagen, also die deutschen Politiker vor allem. Ich rede jetzt nicht vom einfachen Volk, das ist mir doch erstaunlich normal und vernünftig und rational. Aber wenn ich mir die Politikerkaste angucke, ich frage mich, in welcher Welt leben die? In welcher Welt leben sie?
Parallel.
Das ist der erste Gedanke beim Aufwachen und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen. Sie leben nicht in derselben Welt, in der wir leben.
Ja,
Sie leben in einer Illusionsfabrik. Und ein bisschen Illusion ist ja ganz okay, nicht? Man kann ja auch ruhig Visionen haben, ohne deswegen zum Arzt zu gehen, wie Helmut Schmidt es vorgeschlagen hat. Aber hier haben die Illusionen übernommen, dass wir die bessere Technologie haben, dass wir die Krisen bewältigen können, dass wir die Welt von der Nützlichkeit der Elektrofahrzeuge überzeugen können. Meine Lieblingsgeschichte ist die, dass Mercedes, glaube ich, im letzten Jahr seinen Gewinn halbiert hat.
Ja.
Ungefähr. Und ganz überrascht ist, dass die Nachfrage in China nachgelassen hat. Ganz überrascht. Wir haben dasselbe vor 30 Jahren mit Japan und Korea gehabt.
Ja.
Plötzlich produzierten Fabriken, die sonst Motorsägen und Rasenmäher herstellten, fingen an, Autos zu produzieren. Und als der erste Honda in Hamburg ankam, haben wir uns alle schlapp gelacht.
Ja.
Und jetzt wiederholt sich die Geschichte. Wir haben nichts dazu gelernt. Diese frechen Chinesen, wie kommen sie dazu, technologisch mit uns gleichzuziehen und dann Produkte zu produzieren, die billiger, einfacher und besser sind als unsere Hightech-Produkte.
Unverschämtheit.
Ja. Was machen die ganzen Leute im Vorstand bei Mercedes? Spielen sie den ganzen Tag mit Murmeln oder besuchen sie den Rotlichtdistrikt in Stuttgart? Was machen die eigentlich? Die haben nicht mitbekommen, was in China passiert.
Ja. Ja,
das
also
müssen sie nicht mehr machen, als täglich eine Zeitung zu lesen. Also reicht das schon.
Ja, da muss ich auch dann, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, Joe Kaeser, der, ich glaube, ehemalige Vorstand von Siemens oder immer noch Vorstand von Siemens, hat sich
Der ist bei Siemens Energy.
Energy, genau, hat sich ja despektierlich ausgedrückt bezüglich, Deutschland ist auf absteigenden Ast, wir hätten uns verrannt mit Energiepolitik und so weiter. Und da erinnere ich mich doch daran, dass Joe Kaeser der größte Klakör dieser Energiewende war. Ja. Der wollte sogar Luisa Neubauer, diese Klimatante aus Hamburg, in Aufsichtsrat holen. Und jetzt sagt er auf einmal, also nach dem Motto, so Fähnlein im Winde, ja, wie bei der SED oder so, oder bei den Linken, ja. Also hier, das geht ja gar nicht, aber auf einmal, das ist alles okay gewesen. Also für mich unfassbar, das zeigt einfach diese kognitive Dissonanz, die da teilweise vorherrscht und vor allem dieses Heuchlerische. Das gleiche Thema auch jetzt bei dem Angriff der Amerikaner und der Israelis auf den Iran, ne. Also auf einmal kommt das Völkerrecht hervor. Also da wird das Völkerrecht auf einmal... Ja, also 47 Jahre hat das Völkerrecht für den Iran wohl nicht gegolten. Es war schon immer ein autoritäres Unterdrückungsregime, ja, wo die Frauen nichts zu melden hatten.
Autoritär ist ein Kompliment. Autoritär. Autoritär war vielleicht die Junta. Nein, die waren auch übler in Griechenland. Das ist schon mehr als autoritär. Das ist schon kriminell.
Ja, ein Unterdrückungsregime.
Autoritär und totalitär.
Ich meine, Hunderttausende der eigenen Bürger einfach niedergemetzelt, die in der Opposition waren. Allein jetzt bei den Aufständen im Dezember, Januar wahrscheinlich zwischen 30 und 50.000 Menschen.
Unfassbar.
Also wo war da das Völkerrecht? Ne? Und das Völkerrecht hat den iranischen Menschen nichts gebracht in den letzten 47 Jahren. Ja. Und da wird auf einmal mit dem Völkerrecht irgendwie vor allem aus den linken Medien und aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk argumentiert. Und das finde ich mehr als heuchlerisch.
Ich habe in den letzten Tagen relativ viele Talkshows gesehen. Ich machte das früher, um mich anzuregen. Heute mache ich das zur Beruhigung, weil die sind wirklich so blöd, wie ich sie mir immer vorgestellt habe. Und es ging immer um das Thema Völkerrecht. Und da saßen lauter Völkerrechtsexperten. Ich muss einen ausnehmen, Armin Laschet war, glaube ich, bei Maischberger.
Ja.
Hat sehr gute Sachen gesagt. Ausgerechnet Armin Laschet, über den wir uns immer lustig gemacht haben. Aber es sitzen lauter Völkerrechtsexperten, die so tun, als gäbe es das Völkerrecht. Das Völkerrecht ist eine Fiktion.
Ja.
Es ist ein Konvolut. Es gibt das Strafgesetzbuch, das bürgerliche Gesetzbuch. Es gibt das Handelsrecht, Insolvenzrecht, Familienrecht, was weiß ich. Aber es gibt kein in sich geschlossenes Völkerrecht. Ich darf Ihnen vielleicht drei Zeilen, erlauben Sie mir,
gerne, bitte,
aus der Wikipedia zum Thema Völkerrecht vorlesen. Und da steht drin, was das Völkerrecht nicht ist. Nämlich Folgendes. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Völkerrecht und dem innerstaatlichen Recht besteht im Fehlen eines kompakten Kodex, eines zentralen Gesetzgebungsorgans, einer umfassenden, hierarchisch strukturierten Gerichtsbarkeit und einer allzeit verfügbaren Exekutivgewalt zur gleichförmigen Durchsetzung völkerrechtlicher Grundsätze. Es ist nichts da, beziehungsweise das, was da ist, ist schon enorm angejagt. Es ist geradezu verdorben. Ich lese Ihnen noch mal kurz aus einer Zusammenstellung vor, worauf das Völkerrecht basiert. Weil es keine einzelnen Paragraphen hat. Es hat auch kein Parlament, das Völkerrecht beschlossen hat. Also aus diesem ersten Zitat können Sie entnehmen, alles, was das Völkerrecht nicht hat, macht das Völkerrecht aus. Also eine Chimäre. Und was die übrigens die Meilensteine des Völkerrechts angeht, so sind folgende ganz wichtig. Der Westfälische Friede von 1648, nach dem Ende der Dreißigjährigen Krieges, ganz aktuelles Dokument. Die Wiener Kongressakte von 1815, am Ende des Wiener Kongresses. Die Genfer Konvention vom 22. August 1864, immerhin.
Ja.
Dann eine Kongo-Akte aus dem Jahre 1885. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Dann erstaunlicherweise die Charta der Vereinten Nationen von 1945. Und das frischeste Dokument stammt aus der Jahre 1990, nämlich der 2+4-Vertrag vom September 1990. Also die Grundlage der deutschen Wiedervereinigung. Als ich das gelesen habe und gesehen habe, da habe ich mich gefragt, verdammt, das wichtigste Gesetz, das die Menschheit bis heute konstituiert, fehlt. Die 10 Gebote sind nicht dabei.
Das stimmt, ja.
Und die 10 Gebote sind nun wirklich etwas, das überkonfessionell und überkulturell verankert ist.
Ja.
Alles,
In allen Religionen
alles.
eigentlich, ne? Also das
Der
ist
Friedensvertrag von wo? Von Münster oder von Osnabrück? Ich weiß es nicht mehr. Der Westfälische Friede von 1648, der ist dabei. Der konstituiert das Völkerrecht. Und wie Sie gerade gesagt haben, das ist ungeheuerlich. Wir haben einen Massenmord, einen Völkermord über 47 Jahre zugesehen. Wir haben hier die Flüchtlinge gehabt, wir haben die Oppositionellen hier gehabt, wir haben Informationen aus erster Hand gehabt. Es gibt mehr Iraner in Deutschland, als verfolgte Juden und Kommunisten im Dritten Reich in die USA geflohen sind. Wir haben hier alle Zeugen und wir haben die letzten Jahre damit vertrieben, uns vertrieben, indem wir die letzten KZ-Überlebenden von einer Schule zu anderen gejagt haben, um dann den toten Juden nachzutrauern. Ich muss sagen, ich hab satt. Ich habe die Nase voll davon. Ich will von toten Juden nichts mehr hören, weil wir wissen, was passiert ist. Und es geht jetzt darum, den Juden, die leben, den Iranern, die leben, das Leben und Überleben zu erleichtern. Und so kritisch man die Aktion jetzt sehen kann, wie lange soll man einem Land, einem Volk, einem Staat, einer Nation empfehlen, sich einer Gefahr, vernichtet zu werden, auszusetzen, ohne sich zur Wehr zu setzen? Das geht nicht. Aber das haben wir am Anfang schon gesagt. Die
Ja.
Krise, die wir da erleben, ist unsere Krise.
Ja.
Mit unser meine ich natürlich nicht allein die Bundesrepublik, sondern das ganze westliche System, das sich besoffen und berauscht hat an der Idee, dass man über alles verhandeln kann. Man kann über alles verhandeln. Und Frau, ich meine, es gab auch diese Hysterie und diese Hybris und diese Bigotterie hat viele Namen. Einer davon heißt Claudia Roth. Erinnern Sie sich an ihr wunderbares Abklatschen mit einem der Henker des iranischen Regimes?
Ja, also
Seinen Namen
auch
vergessen. War das Larijani? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls,
ja, mit Kopftuch ist sie da angetanzt dann und hat den Bückling gemacht eigentlich.
ja.
Und ja, eigentlich, ich meine, die
Man
Grünen
hört
standen
nichts
ja,
von ihr, nicht wahr?
nein, man
Man
hört
hört
gar nichts
nichts.
von ihr. Also da läuft es immer bunt wie so ein Kanarienvogel durch die Weltgeschichte, redet was von Gleichberechtigung und Feminismus und auf einmal da war sie komplett irgendwie fast voll
Komplett
verschleiert.
weg.
Ja,
Komplett
und hat
weg.
sich gebückt. Also
Ja.
es ist ein Heuchler, es sind
Es ist
Klaköre,
eine
leider.
Heuchlerei, verstehen Sie? Das stört mich an dieser ewigen deutschen Vergangenheitsbewältigung. Das war ja eine Weile richtig und man darf auch das Dritte
Ja.
Reich nicht vergessen, das finde ich auch. Aber diese Präpotenz des Dritten Reiches im öffentlichen Duktus, in der öffentlichen Erinnerung,
Ja.
im öffentlichen Verhandeln, das finde ich einfach gespenstisch. Nicht? Es gibt dazu diesen wunderbaren Satz von Johannes Groß, den zitiere ich immer wieder. Je länger das Dritte Reich tot ist, umso größer wird der Widerstand gegen Hitler und die Seinen. Und genau das erleben wir.
Ja.
Eine paradoxe, eine vollkommen absurde Situation.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Es gibt auch dieses schöne Zitat, ich glaube, es ist von irgendeinem Italiener, der gesagt hat, die neuen Faschisten, die neuen Nazis werden die Linken sein. Und das habe ich mir auch so das Gefühl, weil
Ja,
da sieht man auch.
das war ein, ich habe seinen Namen vergessen. Das Zitat geht ungefähr so, wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht
Genau.
sagen, hurra, ich bin der Faschismus, er wird sagen, hurra, ich bin die Antifa.
Genau, das war's, genau, perfekt. Wir werden es raussuchen, aber das Gefühl habe ich teilweise auch, weil teilweise klingen die Parolen der Linken oder auch der Medien oder auch teilweise der Grünen für mich eigentlich wie, also auf der einen Seite Kriegstreiber, aber auch wirklich wie Faschisten, ne? Sehr autoritär mit Überwachung und so weiter.
Ja.
Jetzt hab ich habe Sachen gesehen, ich weiß nicht, ob Sie es auch gesehen haben, das war auf X, da haben sie auf einmal weltweit in Berlin, in London, in den USA, in vielen Städten, haben auf einmal Iraner gemeinsam mit Israelis und Juden auf Straßen gefeiert und lagen sich in den Armen. Und da hatte ich Gänsehaut, Herr Bruder, da hatte ich Gänsehaut, ja, weil das war für mich total endlich mal menschlich. Da haben sich Brücken aufgetan, da ging es einfach darum, alle, egal welche Nationalität, welche Sexualität, welche Hautfarbe oder welche Religion, die wollen einfach... Genau, die wollen in Frieden und Freiheit leben. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil darum geht's ja. Das ist ja unsere Message eigentlich. Ja?
Dann gibt es eine alte Verbindung zwischen Israel und dem Iran.
Ich weiß, ja.
Ich sage das ungern, aber diese Nationen und diese Völker, die Iraner sind ja auch ein Mischvolk, da leben ganz verschiedene, verschiedene Ethnien. Und in Israel ist es genauso. Sie hatten miteinander nie ein Problem. Es gibt einen persischen, einen Farsi-Radiokanal in Israel. Und die Leute aus dem Iran rufen dort an, noch heute, über eine Verbindungsstelle in Paris. Das heißt, sie rufen in Paris an, damit das Regime das nicht nachverfolgen kann. Und von Paris wird es weiter nach Tel Aviv und dann weitergeleitet. Und wenn Sie in bestimmte Straßen in Tel Aviv entlang gehen, werden Sie staunen, wie viele Farsi-Überschriften, wie viele Farsi-Geschäftszeichen Sie dort haben. Das ist ganz erstaunlich. Und das ist für mich so eine der größten Revolutionen, dass der Nahe Osten ein ganz anderes Gesicht haben wird, wenn dieses Regime erstmal beseitigt wird.
Genau, das hat mir das Potenzial gezeigt, was die Menschheit generell hat und dass der Mittlere Osten nicht immer diese tickende Zeitbombe, dieses Pulverfass sein muss, was es immer praktisch uns kolportiert wurde und adressiert wurde, nach dem Motto, dem kann der Amazon nicht helfen, das wird irgendwann mal explodieren und da braucht ihr gar nicht irgendwie hingehen oder was weiß ich oder irgendwas versuchen. Ja. Und es hat mir das Potenzial gezeigt, wie die Menschheit eigentlich tickt. Wir wollen alle nebeneinander, miteinander friedlich und liebevoll leben. Das ist gelebte Nächstenliebe. Da sind wir auch wieder bei den 10 Geboten fast, egal wie, wo du herkommst. Und es hat mir große, große Hoffnung gemacht, zum allerersten Mal, weil ich hatte den Mittleren Osten auch de facto abgeschrieben. Glauben Sie denn, ich glaube auch, dass es eine goldene Zukunft haben kann, aber glauben Sie, dass man jetzt mit diesem Militärschlag tatsächlich den Iran und die Menschen vor allem im Iran befreien kann?
Ich hoffe ja, ich fürchte nein.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, da haben Sie recht. Okay, was glauben Sie, wie geht's weiter? Wird der Krieg jetzt in die Länge gezogen? Werden Bodentruppen kommen? Was ist da Ihre Befürchtung?
Sie wissen, ich habe eine chronische Abneigung gegen Leute, die aus dem Kaffeesatz die Zukunft vorhersagen. Ich mache das nicht. Ich kann nur hoffen, dass es
die Hoffnung.
Ich kann nur hoffen, dass es gut geht. Ja. Und vieles, was ich schon lange weiß und behaupte, hat sich bewahrheitet. Die Araber und die arabischen Nachbarn von Israel sind nicht mehr die Gefahr. Schauen Sie mal, wie vernünftig sie sich verhalten. Jordanien und der Irak und die Länder, die jetzt vom Iran bombardiert werden. Mich erinnert die Situation an diesen wunderbaren Film Der Untergang mit Bruno Ganz in der Hauptrolle. Die letzten Tage des Führers in der Reichskanzlei, irgendwo da, wo heute das Brandenburger Tor ist, unter der Erde. Und die Iraner toben. Ich meine, die haben auch einen Grund zu toben. Die sind wirklich enthauptet worden. Aber sie toben mit der Intensität und der kriminellen Energie von einem Menschen, der nichts mehr zu verlieren
hat. Ja, das stimmt.
Und sie opfern das eigene Volk. Ja. Das ist ungeheuerlich.
Und sie greifen ihre muslimischen Brüder an. Ja, muss man sich mal überlegen. Wahllos. 15 Länder, Bahrain, Kuwait, Saudi-Arabien.
Also inzwischen Türkei und eines der führenden islamisch-arabischen Länder, Zypern. Nicht, die haben auch beinahe etwas abbekommen. Das ist ungeheuerlich, das ist der reine Wahnsinn. Und nach allem, was hier passiert ist in Europa, nach allem, wie sich Europa entwickelt und was sich im Nahen Osten tut, glaube ich, dass Israel dann eine Zukunft hat, wenn er sich mit den arabischen Ländern arrangiert und umgekehrt. Und ich glaube, dass wir auf dem besten Weg dazu sind, völlig im Ernst. Ja. Gucken Sie mal, die letzte Aktion, der sogenannte 12-Tage-Krieg gegen den Iran, da haben arabische Staaten ihren Luftraum für israelische Flugzeuge offiziell nicht geöffnet, aber sie wussten, dass die Israelis drüber fliegen. Und die arabischen Länder haben kein Interesse an einem Selbstmord, wirklich nicht. Sie werden vielleicht nicht mehr von den klügsten Politikern geführt, aber diese Aggressivität, die die Iraner zeigen, ist inzwischen auch im Nahen Osten einmalig.
Ja, ich glaube, das hat ihnen jetzt auch vieles verbaut und aus dem Grund haben sich ja Saudi-Arabien, Bahrain, Emirate und so weiter, also 10 Nationen, die angegriffen worden sind, jetzt ja auch auf die Seite der Israelis und der Amerikaner gestellt und verurteilen die Anschläge sozusagen auf Militärbasen oder Einrichtungen auf ihrem Territorium. Natürlich. Was einmalig ist, was auch ein ganz klares Zeichen ist, dass die Iraner jetzt isoliert sind. Auf jeden Fall, ich will nicht sagen, die Iraner, sondern das Mullah-Regime isoliert ist. Genau. Und da gab es noch einen lustigen Tweet, den fand ich ganz witzig, dass praktisch die ganzen muslimischen Länder sich jetzt sozusagen sozusagen den Israelis und Amerikanern angedockt haben, aber zwei muslimische Länder nicht, nämlich Frankreich und Großbritannien. Das fand ich einen sehr witzigen Tweet eigentlich.
Es ist nicht nur witzig, es ist was dran.
Es ist wahr wahrscheinlich, ne? Aber Fakt ist jetzt tatsächlich, das ist schon eine Zeitenwende, die wir da gerade erleben, oder dass jetzt die islamische Welt sich von diesen Mullahs eigentlich abkehrt und sagt, nee, wir wollen jetzt auch in Frieden leben, weil ich bin mir sicher, hätten die Atombombe gehabt, die hätten sie jetzt schon verzweifelt, wie sie sind, die Mullahs mit dem Rücken zur Wand, die hätten sie einfach geworfen, weil sie sagen, nach uns die Sinnflut. Jetzt der seine eigenen Bürger irgendwie gegen sich aufbringt und sogar ermordet, der wirft auch eine Atomrakete auf Israel oder auf irgendein anderes Land oder auf eine US-Militärbasis. Und wenn es in Saudi-Arabien ist, man muss sich ja mal überlegen, die Islamische Republik Iran ist das einzige Land weltweit, die in ihren Staatsdoktrinen drinstehen hat, ein anderes Land zu vernichten. Also es hat kein anderes Land, es hat nur der Iran. Der Iran sagt, hey, Israel muss platt gemacht werden.
Sie wissen, irgendwo im Zentrum von Teheran, ich war leider noch nie da, aber es haben genug Kollegen darüber berichtet, steht eine Uhr, die rückwärts zählt, wie viel Zeit Israel noch verblieben ist. Und der Untergang, der definitive Untergang, wird auf das Jahr 2040 festgelegt. Also, wenn Sie so wollen, quasi übermorgen. Das ist einzigartig. Das hat es noch nicht gegeben. Ja. Das ist auch nicht typisch für die arabischen Länder. Und ich verstehe nicht, dass man das hier im Laufe der Zeit nicht begriffen hat und wahrscheinlich immer noch nicht begreift. Ich höre immer noch Aufrufe zu Deeskalation. Ich bitte Sie, wenn Ihr Haus von einer Räuberbande überfallen wird, Ihre Kinder werden verprügelt, Ihr Hund wird umgebracht und Ihr Garten wird besudelt, dann rufe ich doch nicht Sie zur Deeskalation auf. Mhm. Ich schreie nach der Polizei oder nach sonst jemand, der Ihnen aus der Lage hilft. Ja. Aber hier weigert man sich, Deutschland hat ein Realitätsproblem. Man kommt mit vielem prima zurecht, mit Fantasien, mit Vorstellungen einer wunderbaren Zukunft. Wie hat das neulich ein deutscher Minister gesagt? Wir führen aus der zweiten Reihe. Das war Habeck. Führung aus der zweiten Reihe. Alles Gute kann ich da nur wünschen. Ja, man muss sich da nur rechtzeitig ducken, dass die Kugeln an einem vorbeifliegen. Deutschland kommt mit der Realität nicht zurecht. Und das finde ich absolut unverständlich. Kein zweites Land hat in Europa so viel Glück gehabt. Ist nach dem Krieg, 3 Jahre nach dem Krieg, fing die Luftbrücke an. Die Alliierten haben unter großen persönlichen Opfern, die haben über 100 Piloten geopfert, Berlin aus der Patsche der Sowjets gerettet. Später wurde die Bundesrepublik anerkannt, in die Völkerfamilie wieder aufgenommen. Und heute tun wir so, als würden wir wirklich in Bullerbü leben. Und das könnten wir mit Nettigkeit, ich bin sehr für Nettigkeit und für Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, aber nicht gegenüber jedem. Und was, wissen Sie, was mich auch so erschüttert hat? Es gibt so eine deutsche Affinität zum Kitsch, zum Gemütskitsch. Nicht, das ist nicht nur der Klopapierrolle auf dem Rücksitz.
Ja, im Auto,
das
ja.
Es ist noch viel mehr. Ich habe gestern und vorgestern die ganze Woche vom Fernsehen verbracht. Und was mich am meisten berührt hat, wirklich mein polnisch-jüdisches Herz am meisten tangiert hat, waren diese herzreißenden Berichte über die Menschen, die auf dem Dubaier oder Abu Dhabi Flughafen gestrandet sind, die irgendwo einen kleinen Ferienurlaub hinter sich gebracht haben, irgendwo wahrscheinlich in Indonesien oder auf
Thailand,
und dann auf dem Rückflug, oder die jetzt gefangen sind auf den Luxusschiffen und nicht runterkommen und 3 bis 4 Mal am Tag Krabben serviert bekommen und dieses Elend nicht mehr aushalten. Das war in den vielen Fernsehberichten vom Brennpunkt bis zu anderen Sonderberichten waren das Hauptberichte.
Ja.
Das Leiden der Menschen in Teheran, die jetzt gebombt werden, und die Bemühungen der Iraner, das Regime zu stürzen, haben nicht so viel Raum eingenommen wie die Leiden der deutschen Urlaub. Finde ich ungeheuerlich. Das entfremdet mich diesem Land am meisten, wissen Sie? Nicht die brutale und die dumme Politik, aber der Gemütskitsch, der sich hier ausbreitet. Und dann reden alle, Sie haben es auch so selber betont, reden alle vom Völkerrecht und wissen nicht, was es ist. Das Völkerrecht ist für die Leute so etwas wie das Dr. Oetkers Kochbuch, das jeder in der Küche stehen hat. Nein, Leute, kommt runter. Das ist eine brutale Realität. Und ab und zu muss man auch brutal sich verhandeln, wenn man mit Brutalität konfrontiert wird. Das ist nicht schön. Und ich habe einen grausamen Verdacht, Friedrich, wirklich. Ich
sage
das nur unter Vorbehalt. Diese ganzen Erklärungen, warum es keine gerechten Kriege gibt. Ich habe neulich irgendwo wieder Margot Käßmann gehört und die bringt den Satz, dass es gerechte Kriege gibt, nicht über ihre Lippen, nicht wahr? Ich glaube, das dient alles der Delegitimierung der Alliierten im Kampf gegen die Nazis. Wenn es keinen gerechten Krieg gibt, dann war auch der Krieg, den die Alliierten gegen die Nazis geführt haben, kein gerechter. Jetzt erklären Sie mir, warum die Enkelgeneration das dringende Bedürfnis hat, Oma und Opa zu rehabilitieren. Ich verstehe das nicht. Niemand macht sie dafür verantwortlich. Niemand beschimpft sie. Sie können fahren, wohin sie wollen. Nach Frankreich, nach Israel, nach Amerika. Sie werden überall freundlich empfangen. Ganz im Gegenteil. Mit überbordender Freundlichkeit. Und jetzt haben sie ein Problem mit den Großeltern und müssen bestimmte unvermeidliche Aktionen, die heute passieren, für illegal erklären, weil sie finden, das hätte nicht sein müssen mit den Alliierten.
Das war auch völkerrechtswidrig, was sie gemacht haben
Auch
da,
natürlich war das
ne?
völkerrechtswidrig.
Ja, und
Wissen
darauf,
Sie, und dann dieser Rufe, ja, das muss man den Iranern überlassen. Jetzt müssen sie selber für ihre Befreiung sorgen. Ja, wissen Sie, wenn die Alliierten nicht in der Normandie gelandet wären und ein paar Monate später in Deutschland einmarschiert wären, man hätte den Nazis noch mal 3 Wochen Zeit geben müssen, damit der Widerstand sich gegen die Nazis durchsetzen kann. Ich war noch 3, 4 Wochen und die Stauffenbergs hätten das Schlimmste verhütet.
Ja, also besonders weltfremd und naiv war oder ist der linken Chef Bodo Ramelow. Der hat in einem Interview mit Paul Ronzheimer, ihrem Kollegen von der Bild, tatsächlich gesagt, ja, also die Lösung ist doch eigentlich, dass die Iraner auf die Straße gehen mit Kerzen und beten und sich für Frieden
Wirklich?
einsetzen. Hat er O-Ton gesagt. Und also wirklich an Naivität nicht zu überbieten eigentlich. Völlig weltfremd, weil man halt ideologisch dogmatisch, und das und sagt jemand von der Mauerschützenpartei, ne, also der Ex SED, ja, hier sagt,
Ja.
nee, wir müssen nieder mit den Waffen und der Amerikaner verhält sich hier völkerrechtswidrig und der Angriff ist zu verurteilen. Also ich orientiere mich da an den Menschen im Iran und die feiern es anscheinend hart, ja. Die Frauen
Die
reißen
Iraner
sich.
sollen mit Kerzen auf die Straße gehen,
Ja,
ja?
das reicht anscheinend. Sie haben es
Ich
versucht
habe
im
schon eine
Dezember.
vorbereitet, schauen
Ja,
Sie
genau.
her.
Sie haben es im Dezember versucht und wurden einfach niedergemetzelt. Und es
Ja.
ist sowas von weltfremd naiv und auch, wie ich finde, fast schon
Unfassbar.
menschenverachtend.
Ja.
Menschenverachtend, ja.
Ja.
Also wenn Sie die Menschen sehen, die jetzt im Iran wirklich feiern, tatsächlich jeden Einschlag, für uns unverständlich natürlich. Und wie gesagt, wir beide sind eher Pazifisten, sind nicht für Kriegseinsätze. Aber ich glaube, das
Ja.
Mullah-Regime hätte man anders nicht zu
Ja.
Potte gebracht.
Jan van Aken hat sich ähnlich geäußert. Er hat gesagt, man hätte verhandeln sollen. Ich meine, irgendwo stand wahrscheinlich schon ein Gerichtsvollzieher bereit, um nach Teheran zu fliegen und denen eine Abmahnung des Wuppertaler Amtsgericht zu überreichen. Unfassbar. Das, was von Ramelow, den ich bis jetzt eigentlich für ganz vernünftig gehalten habe, im Maßen, soweit das in dieser Partei überhaupt möglich ist, dem hätte ich etwas mehr Realität zugetraut.
Ja, leider nicht, leider nicht. Aber das ist halt, weil man halt dogmatisch, ideologisch auf der linken Seite immer gegen die Amerikaner ist. Also das ist halt einfach das ist ein Narrativ, das muss aufrechterhalten werden, vor allem Trump. Ne? Trump ist ja der Bösewicht schlechthin. Ich meine, sind wir mal ehrlich, den Gaza-Friedensdeal, den hat er ja hinbekommen bis heute. Und wenn er jetzt auch noch es hat er Venezuela eventuell befreit. Also momentan meine Kontakte in Venezuela sagen tatsächlich, es hat sich bis jetzt bis zum Besseren gewendet. Vielleicht gibt es auch mal demokratische Wahlen und dann kann das venezolanische Volk tatsächlich mal jemanden sozusagen befähigen, in Amt und Würden
Ja.
bringen, die den Menschen was bringen. Und wenn, ich glaube, dem Mullah-Regime weint auch niemand irgendwie eine Träne hinterher. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also die Iraner, die ich kenne, und ich kenne sogar jemanden, der noch in Teheran ist, die freuen sich alle. Und das ist für mich die Benchmark, das Parameter, wenn der Mensch sagt, ja, wir wollen in Freiheit leben und der Mensch drängt nach Freiheit und nach Frieden
Ja.
und Wahrheit, dann ist es legitim, finde
Ich
ich.
glaube, es ist genauso, wie Sie sagen, nur eine kleine Kleinigkeit.
Gerne.
Man kann trotzdem den Gaza-Deal kritisch betrachten. Ich meine, in der
Darf man?
Situation davon zu träumen, da Luxushochhäuser hochzuziehen, finde ich schon ein bisschen frivol, nicht? Es geht erstmal darum, die Bevölkerung zu versorgen, die wirklich unter schlimmsten Verhältnissen da lebt. Was Sie gesagt haben, vielleicht kann ich das nur um einen Punkt ergänzen.
Bitte.
Keine Diktatur ist eine One-Man-Show.
Das stimmt.
Diktaturen sind immer partizipative Systeme. Ich glaube, Diktaturen sind in einem viel höheren Maß partizipativ als Demokratien. Wir beide können sagen, leckt uns mal, wir setzen uns ins Flugzeug und fliegen nach Reykjavik oder auf die Malediven und gut ist. In einer Diktatur sind sie zum Mitmachen, wenn sie überleben wollen, genötigt. Und viele machen auch freiwillig mit. Das soll man gar nicht unterschlagen. Und die Kritik an Trump, was Venezuela angeht, die fand ich einfach großartig, nicht? Das ist so, wenn ich sie nicht mag, kritisiere ich nicht, was sie machen. Es stört mich, dass es sie gibt.
Ja.
Und finde ich immer etwas, das ich gegen sie einsetzen kann.
Ja.
Für die einen war der Abtransport und die Entführung von Maduro ein Verstoß gegen das Völkerrecht.
Wieder mal, ja.
Ja, wieder mal. Und die anderen sagten, das hilft doch nichts. An der Basis ändert sich nichts.
Ja.
Also für die einen ist Trump zu weit gegangen und für anderen nicht weit genug. Mit anderen Worten, er kann gar nichts richtig machen.
Genau, genau. Ich habe es auch gesagt in meinem Video, Trump könnte morgen den Krebs besiegen oder den Weltfrieden implementieren. Die Kritiker würden immer noch was finden, was an ihm schlecht wäre.
Er würde sagen, die Zeit, er macht Geschäfte mit der Pharmaindustrie.
Genau, oder? Die Zeit hat er sogar geschrieben, ja, okay, gut, das Mullah-Regime und der Ayatollah ist weg, aber Trump ist nicht der Richtige dafür. Also man hätte lieber jemanden anderen da gehabt, wie Biden oder so. Aber
ja, weil sie Albert Schweitzer hätte es machen müssen.
Ja, genau, ja, oder Jesus gegeben. Oder Gott oder wer auch immer. Ja. Aber
Notfall, Lisa Neubauer.
Wäre toll. Das würde natürlich, das würde ins Narrativ richtig passen. Ja. Aber jetzt hatten Sie gerade gesagt, was ich sehr schön fand, viele haben ja freiwillig mitgemacht bei der Diktatur. Da kommt noch ein Thema, was natürlich auch in den letzten Wochen ganz groß war und wo einige böse Zungen auch behaupten, Trump hätte das nur gemacht, um davon abzulenken, nämlich die Epstein-Files. Was sagen Sie denn dazu? Das heißt, also eigentlich sind ja alle Verschwörungstheorien der Spinner und Aluhutträger und der QAnons, wie sie alle heißen, de facto ja doch wohl wahr geworden, dass es doch sozusagen einen pädophilen Elite-Ring gibt, die irgendwie gegenseitig junge Mädchen missbraucht haben oder hin und her geschippert haben. Was sagen Sie zu den Epstein-Files?
Nichts, ich bin einfach sprachlos.
Ja.
Ja, ich halte, wissen Sie, im Prinzip halte ich die Menschen für fähig, alles zu machen und jede Menschenwürde, jedes Menschenrecht zu verletzen. Aber das ich hätte mir das nicht vorstellen können.
Mhm.
Und sagen wir, wenn nur die Hälfte wahr ist, die Hälfte, und der Rest ist dazu gesponnen, ist es immer noch wahnsinnig.
Ja, ja.
Immer noch also, wahnsinnig.
Es sind absolute Abgründe.
Es sind absolute Abgründe. Aber es gab so Vorboten dieser Detroit-Affäre in Belgien vielleicht.
Ja, tatsächlich, ja.
Das ist schon 10, 20 Jahre her. Mhm. Und erstaunlich ist, also nicht erstaunlich, dass gerade die feinen Kreise davon betroffen sind, nicht? Leute, die gerne als Vorbilder gelten, die energiesparsam heizen und ihren Müll trennen. Und ich weiß, aber ich kann dazu überhaupt nichts sagen, weil ich einfach vollkommen, wissen Sie, ich würde dann eher einen Roman von Jules Verne für die Wirklichkeit halten als diese Geschichte. Das kann eigentlich nur jemand ausgedacht haben, der sein ganzes Leben mit dem Studium der Schriften von Marquis de Sade verbracht hat, nicht? Ein normaler Mensch, der Karl May gelesen hat, wie ich und Sie, kann das nicht für möglich halten.
Manchmal denke ich auch, wir leben in einer Simulation oder sowas, ne? Oder es muss die Matrix sein, aber irgendwie, weil, wenn Sie jetzt die FAZ oder auch den Standard lesen in Österreich und dann kommt diese Beschreibung zum Epstein-Skandal, da denken Sie wirklich, Sie sind jetzt in irgendeinem Dark Web von QAnons und Qs und wie sie das ich, die ja damals als Verschwörungstheoretiker diskreditiert worden sind. Und auf einmal klingt das eigentlich wirklich genauso wie so ein Q-Post irgendwie. Richtig. Und das ist schon krass. Also da werden Abgründe wahr und da kommen ja Sachen raus. Also das kann man sich ja gar nicht fast vorstellen. Da hat ja Epstein mit Bill Gates schon über irgendwelche Pandemien fabuliert und gesprochen. Also es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Ne?
Ja, aber wissen Sie, was ich gut fand? Aber das nur am Rande und das macht die Sache nicht besser. Ich fand es gut, dass Bill Gates, der große Bill Gates, nicht der Gott der Guten und der Aufrechten und der Menschen, die sich...
Aber das war doch klar, oder, Herr Broder? Also, dass das kein wirklich Guter ist, dass der größenwahnsinnig ist, oder dachte
das
ich, kaufe mir die
vermutet.
Welt?
Ja. Aber jetzt hat er eine menschliche Erregung gehabt und hat zugegeben, dass er zwei Affären mit zwei russischen Frauen hatte.
Jetzt wissen wir auch, warum Melinda sich getrennt hat von ihm.
Ja, ich meine, entschuldigen Sie, irgendwie spricht das für ihn. So ganz kaputt kann er nicht sein, wenn er auf die Reize von zwei Russinnen reinfällt. Irgendwas Menschliches ist schon dabei. Der Mensch ist schwach und das Fleisch ist schwach und wir werden alle in Versuchung geführt und ab und zu geben wir auch der Versuchung nach.
Ja.
Dafür hat er sich jetzt entschuldigt. Für seine Rolle bei der Weltgesundheitsorganisation hat er sich noch nicht entschuldigt.
Ja.
Das ist absolut irre.
Das ist schlimm.
Ich entschuldige mich dafür, dass ich mein Auto falsch geparkt habe. Dass ich irgendwie eine Mutter mit Kinderwagen angefahren habe. Das übergehe ich ganz generös. Das ist unglaublich.
Apropos, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, Weltgesundheitsorganisation, anscheinend soll ja unser wundervoller ehemaliger Lauterbach. Gesundheitsminister Lauterbach tatsächlich Präsident der WHO werden. Also diese Koryphäe sozusagen, der alles richtig gemacht hat. Was sagen Sie denn dazu?
Ungeheuerlich. Ich halte alles für möglich. Ich rechne damit, ich habe eine Wohnung im 4. Stock, ich rechne damit, wenn wir fertig sind, lande ich auf dem Balkon die UFOs. Nicht? Das kann alles, wenn Lauterbach diesen Job machen kann, nicht? Das ist, entschuldigen Sie den Vergleich, ich weiß, er geht viel zu weit, aber ich kann nicht widerstehen der Versuchung. Das ist, als würden Sie Heinrich Himmler zum Chef von Amnesty International machen, nicht?
Das ist böse. Ja, da bin ich auch mal gespannt, liebe Community, was ihr dazu sagt. Ja.
Ja, Leute, wenn nicht Heinrich Himmler, dann nur Herrn Göring oder was auch immer. Aber den Mann, der seine absolute Inkompetenz im Laufe der Jahre immer wieder bewiesen hat, wird zum Chef der WHO gemacht. Es gibt eine Äußerung, es gibt viele Äußerungen von ihm. Ich habe das nicht immer alles verfolgt. Er hat einmal gesagt, die Impfungen sind nebenwirkungsfrei.
Ja, hat er.
Die Corona-Impfungen sind nebenwirkungsfrei. Mhm. Und es gibt keine Wirkung, die nebenwirkungsfrei ist.
Ja,
es
ja.
muss nicht Corona sein.
Alles.
Ich hab neulich eine schwere Grippe gehabt, nachdem ich auf Grippe geimpft worden bin. Und okay, wahrscheinlich wäre das ohne Impfung noch schlimmer verfahren, aber es gibt keine nebenwirkungsfreie Impfung. Und er sagt das einfach und er kommt damit durch.
Ja, das ist das Schlimme. Und er fällt
das
immer nach
das
oben.
Schlimme.
Das ist ja so wie Annalena Baerbock. Die fällt einfach von einer Position zur nächsten und wird immer besser und toller und ist jetzt sogar UN-Präsidentin. Ich meine ganz ehrlich, nicht mal der Kleintierzüchterverein hinter Hameln würde sie einstellen als Schatzmeisterin, weil die keinen geraden Satz rausbringt. Und es ist ja so absurd, dass wir diese spätrömische Dekadenz haben auf der einen Seite, aber halt auch Politiker, die wirklich mit dem Dunning-Kruger-Effekt beseelt sind. Also, dass sie denken, sie können alles, aber im Endeffekt können sie gar nichts. Sie haben sehr viel Meinung und denken, sie wissen alles, aber wissen im de facto eigentlich gar nichts.
Im Gegenteil, sie führen nicht nur sich in Versuchung, was man noch nachsehen könnte, sie führen uns in die Verderbnis.
Das ist es.
Es ist nicht nur Dunning-Kruger, es ist auch das Peter-Prinzip.
Ja, sehr schön.
Jeder Mensch
sehr schön.
Irgendwann einmal in der Hierarchie eine Position erreicht hat, wirklich das ein bisschen besser, die seiner Unfähigkeit entspricht.
Ja.
Da kann man sagen, ist Frau Baerbock ganz oben angekommen.
Ja, aber Peter-Prinzip kann man ja auch
so
am besten...
Nicht gemacht. Die hat so viel Unsinn geredet, die hat so viel nicht gemacht. Und die tritt einem mit der Heiterkeit eines Mädchens entgegen, das soeben im Abitur eine Eins bekommen hat. Wissen Sie, ich bin nie neidisch auf Leute, wirklich, ich habe keinen Neid in mir. Mhm. Aber so viel gutes Selbstwertgefühl, das neide ich den Leuten, wirklich. So Leute wie Sie und ich, wir sind schon gelegentlich von Selbstzweifeln zerfressen, nicht wahr? Also ich habe, wenn ich einen längeren Text anfange, habe ich immer das Gefühl, jetzt kommt's heraus. In Wirklichkeit kann ich es nicht.
Ja.
Das ist jetzt, daran werde ich scheitern, jedes Mal. Ich schreibe erst seit 60 Jahren, wissen Sie, aber das Gefühl, dass ich scheitere, begleitet mich täglich. Und diese Leute scheitern jeden Tag und schwingen sich dann auf ein neues Pferd und reiten neuen Ufern entgegen.
Das ist Wahnsinn, ja. Also wirklich. Also die werden keine Konsequenzen. Nichts. Gar nichts, ja. Also wir haben jetzt Wahlen in Baden-Württemberg, ne? Also wahrscheinlich wird Özdemir Ministerpräsident, ja auch, also ich glaube, auch Moslem und Grüne und so natürlich, der macht ja keine Werbung auf seinen Plakaten für die Grünen-Partei, ist ja auch nach oben geflogen, ja. Und Hagel, also auch wirklich ein ganz einfach gestrickter Zeitgenosse. Und dann merkt man wieder mal, meine Mutter hat immer gesagt, ja, selig sind die geistig Armen. Und es ist tatsächlich so, ja, die Annalena Baerbock fühlt sich richtig gut aufgehoben und fruchtig und denkt, ist ja die Diplomatin der Welt. Und genauso auch eine Frau von der Leyen, ja, die war aber wahrscheinlich meiner Ansicht nach intellektuell schon ein bisschen weiter ist, aber so die geistig Limitierten, ja, also muss man wirklich sagen, die werden vielleicht sogar Ministerpräsident in Baden-Württemberg und werden den Untergang weiter verwalten. Also wir sind wirklich, weil Sie vorhin schon den Film genannt haben, der Untergang mit Bruno Ganz, wir sind mittendrin statt nur dabei, oder?
Ja, mit Sicherheit. Aber Sie haben leider recht mit dem, was Sie sagen. Die Unbegabten und die Minderbegabten, die kommen erstaunlicherweise in Positionen, denen sie nicht gewachsen sind. Ich sage nur einen Namen, Lisa Paus.
Ach Gott, ja.
Oder meine Lieblingsministerin Christiane oder Christine Lambrecht, die hier eine Weile das Kommando über die Bundeswehr hatte. Und das ist Systemversagen. Das ist Systemversagen.
Nancy Faeser, Herr Broder, Nancy Faeser.
Nancy Faeser, wie konnte ich
vergessen? Mit dem AfD-Verbot jetzt hier. Ja, ist der Wahnsinn.
Ja. Ich meine,
alles, was sie angefasst hat, war eigentlich, also dieses Osterei, das sie noch ihrem Nachfolger ins Nest gelegt hat mit diesem AfD-Verbotsverfahren, was ja jetzt einkassiert wurde vom Leipziger Gericht. Ich meine, ein größeres, inkompetentes Systemversagen gibt's nicht. Und die Frau war ja wirklich fehlplatziert anscheinend ohne Ende. In Frankfurt nicht gewählt, nicht mehr Ministerin. Und ich meine, das AfD-Verbotsverfahren ist definitiv vom Tisch. Also der Herr Wanderwitz, Name ist auch hier Programm, ja, der kann einpacken.
Der kann mit seiner Initiative zum Verbot einpacken.
Ja.
Übrigens, es ist interessant, dass Leute, die sehr viel auf Diversität legen, auf Abwechslung, plötzlich politisch ganz anders agieren.
Ja.
Wissen Sie, was mich am meisten entsetzt, ist dieser harmlose Begriff unserer Demokratie.
Mhm.
Das klingt so harmlos, ist es aber nicht. Wenn es unsere Demokratie ist, dann gibt es auch die Demokratie der anderen. Und die wird dadurch, dass wir von unserer Demokratie sprechen, weniger wert, weil es sind die anderen. Und unsere Demokratie ist auch eine Bankrotterklärung. Da ist nichts Inklusives mehr dabei. Das ist alles nur noch exklusiv und exkludierend.
Ja.
Aber es hat sich durchgesetzt. Es hat
sich
durchgesetzt. Auch vernünftige Leute reden darüber. Ich finde übrigens den Cem Özdemir nicht so schlimm. Ich sage Ihnen auch gleich warum. Das ist der einzige Grüne und auch der einzige politisch aktive Moslem, der sich auf die Seite der Armenier gestellt hat.
Das stimmt,
ja. Da rechne ich ihn hoch an.
Nein, der ist clever, der ist smart. Also auf jeden Fall, ich finde, auch dass er jetzt nicht mit den Grünen wirbt auf seinen Plakaten, ist ein smarter Move
natürlich. Intelligenz.
Weil dann weiß er, da hätte er verloren. Und er hat jetzt auch einen sehr guten Wahlkampf gemacht, muss man ihm echt anerkennen. Also ich glaube, menschlich ist der ganz nett, ja, glaube ich mal. Aber ich glaube, auch er wird als Ministerpräsident oder als Oppositionsführer Baden-Württemberg nicht aus der Bredouille helfen können. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, leider.
Nein, ich glaube, dass die Würfel sind gefallen, dass die Fakten schon so weit fortgeschritten sind. Wenn ich nur überlege, welche Nachrichten wir täglich hören über Insolvenzen, über die Schließungen von Betrieben. Also unsere Aufmerksamkeit setzt ungefähr bei BASF ein. Aber wenn eine alte, traditionsreiche Porzellanmanufaktur schließen muss, weil die Gaspreise zu hoch sind, die müssen die Porzellanbecher und die Porzellanteller in einem Ofen brennen. Und das ist ein wahnsinnig energieintensives Verfahren. Die haben jetzt pleite gemacht. Ich habe den Namen der Firma nicht im Kopf. Aber das ist ja nicht nur ein wirtschaftlicher Verlust. Es ist ein Stück Tradition geht weg. Ein Stück alter Kultur.
Ja.
Und das, meine, gut, wir können alle auch von Pappbechern trinken. Das ist nicht so, es gibt Schlimmeres. Aber Stufe um Stufe entwickelt sich das Land rückwärts.
Leider.
Und wenn ich höre, dass Leute um ihre Arbeitsplätze bangen, das kann es doch nicht geben. Ich meine,
Zyklen.
Es ist ein dicht geknüpftes soziales Netz. Keiner wird auf der Straße enden. Aber das Selbstbewusstsein der Leute ist wahnsinnig angegriffen. Wenn sie hören, wie viele Milliarden wir für Entwicklungshilfeprojekte ausgeben, dass wir jedes Jahr China 600 Millionen überweisen als Entwicklungshilfe für China, was dabei ist, uns zu überholen.
Ja.
Ich kann inzwischen, entschuldigen Sie, das ist jetzt dumm oder leichtfertig, ich kann Leute verstehen, die aus Überzeugung AfD wählen. Ich kann das verstehen.
Ja, also ich kann alles verstehen. Ich kann jegliche Entscheidung für jede Partei, egal welche Couleur, verstehen. Das akzeptiere ich auch, weil da bin ich tatsächlich offen und tolerant und auch Demokrat. Ja, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Da muss ich es akzeptieren, dass jemand links wählt, auch wenn ich dann weiß, dass er natürlich wahrscheinlich geistig eher nicht so beflügelt ist und nicht sich so viel Gedanken macht, aber ich akzeptiere es, ja, ich muss es nicht verstehen, also ich muss es schon verstehen, aber ich muss es nicht verurteilen, ich muss es auch nicht gutheißen, aber ich muss es akzeptieren und davon lebt ja eine gelebte Demokratie, ja, genauso wenn Sie anderer Meinung sind bei einem Punkt, trotzdem können wir danach noch einen Kaffee trinken gehen, also auch bei uns beim Event dann am 8. 9. Mai in Metzingen, ja, wenn wir dann vielleicht auf der Bühne in Diskurs gehen, danach gehen wir dann trotzdem noch freundschaftlich einheben, essen was Schönes und respektieren uns noch und sind trotzdem noch wohlwollend.
Natürlich innerhalb von Grenzen. Ich würde mit niemandem Kaffee trinken gehen, der Ausländer verprügeln oder
Frauen. Ja, natürlich, es gibt Grenzen. Ja, das ist natürlich.
Das ist ganz klar.
Alles im Rahmen des
Menschlichen. Es muss Grenzen auch geben und die Grenzen müssen auch genannt werden. Ich bin nicht der Meinung dieser wunderbaren Politikerin, deren Namen ich nicht aussprechen will, die uns vor 10 Jahren versprochen hat, dass wir unser Zusammenleben werden täglich neu aushandeln müssen. Ich kenne einige Leute, die Angehörige verloren haben bei den täglichen Aushandlungen in D-Zügen an anderen Orten.
Ja, leider ich
Also
auch.
da
Michael
hörte
Kürath war
man.
hier im Kanal, hier oben gerne interviewen, sein, also Interview anschauen. Seine Tochter wurde von einem eigentlich schon abgeschobenen
Ja.
Flüchtling syrischer Natur mit ihrem Freund im Zug
Im
mit
Zug.
38 Messerstichen ermordet, wirklich bestialisch ermordet. Und da muss man einfach sagen, da muss man sich mal ehrlich machen und sagen, es war eine Fehlentscheidung, ne? Und nicht alle sind irgendwie Heilige und Goldstücke und wie sie alle heißen, ne? Also bin ich ganz bei Ihnen. Es muss im Rahmen des Grundgesetzes passieren, aber auch im Rahmen der menschlichen Gesetze, wie wir vorhin gesprochen haben, die 10 Gebote, die über alle Religionen hinweg natürlich eine Bedeutung haben. Nicht lügen, nicht stehlen, nicht umbringen, nicht Ehe brechen und so weiter. Ich glaube, die Menschheit basiert ja darauf. Jeder weiß doch, dass es falsch ist, jemanden ohne Grund irgendwie zu quälen oder ins Gesicht zu schlagen oder umzubringen, nur um seine Schaufel zu bekommen. Also das haben doch die Menschen in sich. Die wollen doch archaisch bedingt, wollen die Menschen doch einfach in Ruhe, liebevoll miteinander leben.
Ja, aber es hat in der Tat eine Entgrenzung stattgefunden, und zwar durchaus im bürgerlichen Milieu, nicht mal bei den Radikalen. Es hat eine Entgrenzung stattgefunden, dass sie für den guten Zweck alles machen können. Ich habe mit größtem Entsetzen verfolgt, wie milde die Kleber behandelt wurden von der letzten Generation, die sich auf den Straßen festgeklebt haben, sodass auch für Ambulanzen, Polizei und
Ja, schlimm.
Feuerwehr kein
Schlimm.
Durchkommen war.
Schlimm.
Das ist Beihilfe zum Mord. Das ist keine legitime Art des Protestes. Es ist Beihilfe zu einer schweren kriminellen Tat. Und das wurde so, es gab auch, hat sich nicht Herr Haldenwang positiv über die Straßenkleber geäußert?
Ja, genau.
Haldenwang, der oberste Hüter der Verfassung.
Schlimm. Ja, es ist irgendwas ist verrückt, irgendwas hat sich verschoben. Genauso wie früher, wenn sie eine normale, ja, wie soll ich sagen, eine Meinung in der Mitte hatten, jetzt ist das Narrativ so weit nach links gerutscht, dass das, was früher Mitte war, ist jetzt auf einmal rechtsextrem. Und das verstehe ich halt nicht, weil ich habe mich ja nicht geändert. Ja, ich habe ja meine Meinung beibehalten, oder das ist ja immer noch das Narrativ, aber die breite Meinung ist so weit nach links, dass wenn sie jetzt was sagen, sind sie auf einmal rechtsradikal, dann kommt die Nazi-Keule und so weiter. Das ist ungesund. Also wir haben uns einfach in eine falsche Richtung entwickelt, aus vielleicht moralischen Gründen oder weil man halt irgendwie ein Gutmensch sein wollte, aber das funktioniert halt nicht. Also da muss man sich halt mal ehrlich machen. Ich glaube, man kann zwar die Realität eine Zeit lang ignorieren, aber nicht die gelebte oder nicht die Konsequenzen der ignorierten Realität, die fallen einem auf die Füße.
Nein, das geht nicht gut. Das geht nicht. Das kann man eine Weile aushalten mit einer schweren Erkältung, aber auf die Dauer ist das kein Normalzustand, den man ertragen kann. Im Übrigen, es gibt noch einen Rest, einen Bestand an Restvernunft in Deutschland.
Erzählen
es
Sie.
Sind alle durchgeknallt.
Ja.
Und Sie sich die Geschichte an mit dem Rentner, der Habeck einen Schwachkopf genannt hat.
Ja.
Er hatte, glaube ich, 90% der Öffentlichkeit auf seiner Seite.
Mhm.
Egal, ob man Schwachkopf für adäquat findet oder nicht. Aber ich meine, dafür die Verfolgung eines Menschen zu starten, bei Norbert Bolz eine Hausdurchsuchung
Wahnsinn.
Zu nehmen, weil er irgendeinen Netzsatz paraphrasiert hat, meine, ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das alles nicht.
Haben Sie keine Angst, dass irgendwann mal bei Ihnen morgens um 6 jemand klingelt oder so, weil Sie irgendwas geschrieben, gesagt haben bei Welt TV oder wo auch immer?
Komischerweise nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich meine, ich bin relativ angstfrei aufgewachsen. Wirklich.
Ja, glaube ich.
Meine Eltern waren voller Angst. Ich weiß, dass sie also, die waren zwar gerne in Deutschland, aber irgendwie haben sie dem Frieden nicht getraut. Und ich hab das nicht gehabt. Ich habe das nicht gehabt. Ich halte das für
gut.
Ich halte das für eine wirklich in sich demokratisch entwickelte, gefestigte Gesellschaft, die sich selber erledigt, nicht? Es gibt ja diese drei Warnideen, die Idee der Energiewende, die Idee der endlosen Gastfreundschaft und die Idee, Vorbild sein zu müssen. Wenn Sie diese drei Ideen zusammennehmen, haben Sie das Rezept für den Untergang.
Das haben wir jetzt.
Okay.
Ja. Das sehen wir jetzt ja jeden Tag mit Masseninsolvenzen, mit Menschen, die ausreisen, Deindustrialisierung, Menschen, die auswandern und vor allem die Frust der Menschen in die etablierten Parteien, die alle wahrscheinlich mit Filz- und Vetternwirtschaft behaftet sind. Glauben Sie denn tatsächlich, dass dass ein Politiker, den wir kennen, oder dass eine Partei, die es jetzt im Spektrum gibt, also mein, unabhängig davon, dass jetzt das AfD-Verbotsverfahren definitiv vom Tisch ist und die Brandmauer aber immer noch aktiv ist, glauben Sie, dass einer dieser Parteien oder Personen wirklich den Wandel initiieren kann, radikale Reformen durchziehen kann, Deutschland wieder auf den richtigen Weg bringen kann?
Ich fürchte nein. Ich sehe zumindest niemanden. Aber
Bin ich
vielleicht
bei
gibt es
Ihnen.
in der Provinz einen jungen Politiker oder Politikerin, die es könnten. Ich hoffe darauf. Aber ich sehe das nicht. Es ist auch, wissen Sie, der Schaden ist schon angerichtet und der
Ja.
Schaden ist zu weit fortgeschritten. Sie können bei einem kaputten Auto die Bremsen auswechseln, die Kupplung, den Motor und die Zündung. Aber wenn Sie das Auto gegen die Wand gefahren haben, Sie haben noch einen Schrotthaufen, dann hilft nichts mehr. Dann können Sie nicht mehr mit KI weitermachen. Und ich fürchte, dass wir diesen Zustand erreicht haben. Und das Allerschlimmste ist, dass er von Politikern, von vollen Politikern nicht zur Kenntnis genommen wird. Ich meine, gucken Sie sich Debatte über das Bürgergeld an.
Ach, Wahnsinn, ja.
Nicht? Ich warte nur auf den Tag, da wieder das bedingungslose Grundeinkommen für alle in die Debatte kommt.
Noch mehr Umverteilung, ja.
Ja, es ist so
Ja.
ungerecht, dass nur wenige Leute im Lotto gewinnen. Können Sie nicht alle gewinnen? Nicht? Das wäre doch ein Schritt zur Gerechtigkeit und zur Gleichheit. Das Land hat sich verrannt. Das Land hat sich verrannt. Nicht aus bösem Willen, aber ich weiß auch nicht warum.
Ne, sogar aus guten, also aus guten Gründen
Aus
gedacht und
guten
guten
Motiven,
Gründen. Man wollte gut Mensch sein. Man möchte
ja.
endlich mal auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, weil man halt diesen Täterschuld irgendwie in sich trägt von den
Ja,
Großeltern.
ja.
Aber die Großeltern sind ja fast de facto alle tot in der Zwischenzeit, die
Die
dafür
gibt es ja nicht
verantwortlich
mehr.
waren. Die gibt's ja gar
Ja.
nicht mehr. Und trotzdem jubelt man auf einmal wieder Richtung hier, lasst uns zu den Waffen greifen, Krieg ist gut und wir müssen jetzt hier die Ukraine befreien, etc. pp. Also wir sind in einem Paradigmenwechsel, Herr Bruder. Das spüren wir, glaube ich, alle. Ich glaube, die Menschen spüren auch intuitiv, dass das Ganze aus den Fugen geraten ist. Und ich meine, ich bin noch in der Zeit aufgewachsen, da war es gut, gegen Krieg zu sein. Und jetzt ist es halt dann irgendwie en vogue gewesen hier mit Ukraine, Russland und so weiter und so fort. Und jetzt ist man halt der Bösewicht, wenn man auf einmal für Frieden ist oder wenn man
Nein,
sagt,
nicht
ja,
unbedingt, nicht unbedingt.
Gott,
Ich
ein bisschen schon.
glaube, Sie knüpfen da an, wo wir nach der Debatte einen Tee zusammen trinken werden. Da habe ich, glaube ich, da haben wir, glaube ich, einen kleinen Dissens. Man muss da schon was machen wegen der Ukraine. Das
Natürlich,
ist jetzt ein Gipsunfall
ja.
gewesen. Ich war da, hat ein Land ein anderes Land überfallen und
Absolut.
behauptet, von diesem Land bedroht gewesen zu sein. Nicht, das geht nicht. Das geht nicht. Und man kann sich darüber unterhalten, ob die Hilfe angemessen war. Ich finde, sie war nicht angemessen, weil vieles, was versprochen wurde, wurde nicht geliefert. Und wissen Sie, ich bin vollkommen mit mir selber geteilt, nicht meine Meinung. Einerseits finde ich es toll, wenn 80% der jungen Deutschen erklären, sie würden nicht zu den Waffen greifen, um das Land zu verteidigen. Es gefällt mir. Pazifistischer Deutscher beruhige mich. Andererseits frage ich mich, was wird, wenn es wirklich einen Ernstfall gibt?
Aber wie
Was wird?
wahrscheinlich halten Sie die Möglichkeit, dass Putin morgen tatsächlich die polnische oder deutsche Grenze überschreitet?
Ja,
Wie
ja.
wahrscheinlich? Ich sehe null Chancen, weil wir haben über 1 Million Tote. Eine ganze Generation hat er de facto ins Schlachtfeld oder in den Tod
Aber es macht
getrieben.
ihm nichts aus.
Natürlich, es ist ein Unmensch natürlich, klar,
Ja,
absolut. Das
es
macht ihm
macht ihm
gar nichts
nichts
aus.
aus,
Der
wie es
ist
den Iranern
eiskalt.
nichts ausmacht,
Ja,
eine
genau.
heile
Also
Erde.
der ist auf dem gleichen Level. Das haben Sie gut
Er
auf
ist
jeden
auf dem
Fall
gleichen Level,
auf dem
ja.
gleichen Level, ich absolut
Ja.
zu verurteilen. Aber also demografisch Riesenproblem. Eine ganze Generation ist de facto weg bei ihm. Ja, mehr als 1 Million Menschen verletzt oder tot. Dann haben sie nicht mal geschafft, mit den ganzen Hunderttausenden und Millionen jetzt in der Zwischenzeit nur den Donbass. Es ist ja nur 20% von der Ukraine einzunehmen. Muss man sich mal
Ja.
überlegen. Wie soll
Aber
denn
sie wollen
er?
mehr haben, nicht? Sie wollen,
Ja.
dass die Ukraine sich zurückzieht aus dem
Never ever wird. Also ich
Frieden.
glaube nicht, dass er die Ukraine jemals unterjochen kann. Und zweitens und drittens, wie sollte er denn schaffen, mit einer maroden Armee anscheinend nach 4 Jahren es nicht mal geschafft zu haben, den Donbass einzunehmen, tatsächlich jetzt Richtung
Bitte,
Berliner Spree zu laufen?
das sind alles rationale Argumente. Das soll heißen, für den Umgang mit Putin taugen sie wenig. Entschuldigen Sie bitte.
Ja.
Sie haben natürlich vollkommen recht, aber wir reden jetzt nicht über den Ministerpräsidenten von Holland oder die Ministerpräsidentin von Irland. Wir reden über einen Mann, der diktatorisch regiert und dem vieles einfach egal ist. Und gucken Sie sich an, das ist das Kennzeichen aller Diktatoren, dass ihnen das eigene Volk völlig am Arsch vorbeigeht.
D'accord.
Und wenn Sie sagen, er hat noch nicht mal geschafft, den Donbass zu erobern, er hat es geschafft, die Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören. Tausende von Leuten hungern, frieren. Ich finde es unerträglich, wenn ich höre, dass Leute meines Alters in Kiew gestorben sind, weil sie irgendwo im 20. Stock wohnten und der Lift ging nicht und es wäre niemand da, der sie hätte versorgen können. Das gehört mit zum Massenmord, der da begangen wird.
Gut, also da bin ich bei Ihnen.
Sagen, ja, aber nicht gegenüber einem Diktator, dem so vieles wurscht ist. Und er wird noch 1 Million Leute verheizen und finden, wenn es darauf ankommt. Und er rekrutiert ja nach einem schlauen Prinzip. Er rekrutiert nicht bei den städtischen Eliten.
Nö.
Moskau und St. Petersburg.
Sibirien.
er rekrutiert irgendwo westlich von Vladivostok, wo man vielleicht nicht so ganz auf der Höhe der Zeit ist. Nein, ich halte ihn für eine ganz gefährliche Gestalt. Und er wird natürlich diesen Krieg nicht gewinnen. Wissen Sie, ich habe mir, glaube ich, schon mal erzählt, wie hieß dieser berühmte holländische Fußballtrainer? Cruyff.
Ja.
Cruyff. Hans Cruyff oder so ähnlich?
Ja, Cruyff, ich kenne ihn auf jeden Fall. Cruyff, ja.
Das war ein Philosoph. Das war nicht nur ein guter Fußballmensch, er war ein richtiger Denker und Philosoph. Und der war mal, glaube ich, bei Ajax Amsterdam, war mit der Leistung dieser Ajax-Leute nicht zufrieden. Und er stand ein Spiel vor, die stand vor einem Spiel gegen einen viel kleineren, schwächeren Gegner. Und Cruyff sagte dann zu seiner Mannschaft, Leute, passt mal auf, die können gegen uns nicht gewinnen, aber wir können gegen die verlieren.
Ja.
Genau das ist die Situation, die wir heute mit Putin haben. Er kann nicht gewinnen, aber wir können verlieren. Und die ersten Anzeichen sind schon da. Sie haben ein unglaubliches Appeasement hier von Leuten wie Gabriele Krone-Schmalz und anderen. Ich sehe sie alle in den Talkshows. Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass man das Münchner Abkommen in einem größeren Maßstab wiederholen möchte. Man gebe dem Diktator, was er begehrt, er wird sich damit zufrieden geben. Nein, er wird den Finger nehmen, dann wird er die Hand haben wollen und dann den ganzen Körper. Und wenn er es nicht schafft, tritt der Vernichtungsmechanismus in Kraft. Er wird Kiew nicht besetzen, aber kann Kiew kaputt bomben. Das reicht.
Ja. Nee, glauben Sie, dass Diplomatie da was bringen könnte? Trump hatte ja angekündigt, innerhalb von 1 Monat das zu befrieden. Hat nicht geklappt. Da hat er auf jeden Fall, ist er gescheitert. Aber glauben Sie nicht, dass man da auch parallel trotzdem noch Gespräche führen sollte über Backchannels, dass man da versucht, irgendwie einen Frieden hinzubekommen?
Das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Es muss nicht alles vor den Augen der Tagesschau stattfinden.
Natürlich, klar.
Das glaube ich schon. Aber dann muss man es auch wirklich wollen. Und dann muss man auch die Sanktionen ernsthaft durchführen. Bis jetzt hat es, glaube ich, 19 oder 20 Sanktionen gegeben. Das ist so, als würden wir mit demselben kaputten Zahn immer zum selben Zahnarzt gehen. Mhm. Und nachher sind die Schmerzen noch heftiger. Mhm. Wenn die bis jetzt 20 Sanktionen in Gang gesetzt haben, die Europäer, dann heißt das nur, dass die alle nicht gewirkt haben. Das ist wie mit der Corona-Impfung, wissen Sie? Ja. Ich habe nach der zweiten Impfung aufgehört, weil der dritte hieß Booster. Nicht etwa die dritte, was die zwei Ärzten in Frage gestellt hätte, sondern Booster, also Verstärker. Und da war mir klar, das geht nicht gut. Mhm. Und genau dasselbe mit Russland. Ich habe nichts gegen diplomatische Initiativen. Ich glaube nur, dass man mit unglaublicher Stärke auftrumpfen muss und nicht von vornherein die Bereitschaft signalisieren kann, Opfer zu bringen oder andere Opfer erbringen zu lassen. Der Schaden ist immens. Stellen Sie sich nur mal vor, unsere ganze grüne Bewegung, die hier wirklich zu hyperventilieren anfängt, wenn ich mit meinem Motor gleich vielleicht eine Minute an der Ecke den Motor nicht ausmache. Nicht, was für ein Umweltschaden in der Ukraine angerichtet worden ist durch die Bombardements. Mhm. Was da alles noch rumliegt, ein Material, das entsorgt werden muss. Das ist eine Jahrhundertaufgabe.
Ja.
Irgendwie fällt da der Umweltbewegung dazu nichts ein.
Nee.
Ich bewundere es. Es gibt nur zwei Völker, die ich gerade bewundere. Das sind die Ukrainer und die Iraner. Und was die an Widerstandsleistungen
haben,
ist einzigartig. Wirklich einzigartig. Das finden Sie nicht oft in der Geschichte.
Ja, also wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen vielleicht Optimist oder Utopist, dass ich mir einfach mal wünsche, eine Welt ohne Krieg. Ne? Also es wäre doch auch mal schön, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Aber solange natürlich so böse Diktatoren oder böse Menschen irgendwo an der Macht sind und irgendwie Geld, Macht wollen, wir wissen ja, Macht korrumpiert absolut. Und es ist bei Diktaturen leider so, dann passiert irgendwas. Also auch die Vorgeschichte vom Ukraine-Krieg ist ja bekannt etc. pp., aber rechtfertigt natürlich gar nichts. Und jetzt kann man nur hoffen, dass es hoffentlich bald auch dann Frieden gibt, nicht nur in der Ukraine, sondern hoffentlich auch dann im Iran, vor allem auch Freiheit für diese Menschen, dass die in Freiheit leben können, auch mit ihren Nachbarn. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich meine, die Ukraine oder auch Russland werden weiterhin Teil Europas sein, werden immer unsere Nachbarn sein. Und man überlege sich mal, die europäischen Nachbarn um uns herum hätten nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, nein, wir isolieren euch, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, keine deutsch-französische Freundschaft, keine EWG und EU und so weiter, dann wären wir jetzt nicht hier und hätten irgendwie den Wohlstand, den keine andere Generation jemals genießen konnte wie wir. Ja,
die gerade im Begriff sind zu verspielen.
Leider, aus
Sie
Dummheit und Ignoranz und Dogmatie.
Ja, Sie müssen eins berücksichtigen, das Dritte Reich hat nur 12 Jahre gedauert. Es hat auch die bürgerliche Kultur nicht vernichten können. Es gab immer noch genug Leute hier, die im Stillen keine Nazis geworden sind.
Ja.
Und es gab die Emigranten, die zurückkamen und wirklich am Aufbau der Demokratie maßgeblich beteiligt waren. Das haben sie nicht. Das haben sie nicht in Russland.
Nee.
Das haben sie nicht. Ich weiß nicht, wann die Diktatur angefangen hat. Wahrscheinlich mit der Revolution 1917. Aber
Ja.
seitdem gab es kein langes Wochenende unter demokratischen Umständen. Und es wird immer gesagt, dass die Ukraine korrupt ist. Natürlich ist sie korrupt. Kann ein Land nach 40 Jahren Sowjetherrschaft nicht korrupt sein? Aber wenn wir von korrupten Ländern sprechen, würde ich erstmal mit Mecklenburg-Vorpommern anfangen.
Ja,
Schlesien,
ja.
Bevor ich mich mit Herrn Putin beschäftige.
Also ich glaube,
deswegen haben Sie recht mit dem, was Sie sagen. Aber es ist immer die Frage, mit wem man den Umgang hat. Das war vollkommen richtig, Deutschland nicht zu isolieren.
Ja.
Weil es hier eine Basis gab, einen Bestand an Menschen, die Garanten waren für eine demokratische Entwicklung. Man kann vor Adenauer halten, was sie wollen. Aber das Grundgesetz und sein Bemühen, Deutschland wieder in die Familie der Völker zurückzuholen, das war schon sehr erstaunlich.
Ja, absolut. Und es wird auch ein Russland nach Putin geben. Das wissen wir auch. Ja, absolut.
Also, aber wissen Sie, nach wie vielen Jahren, was wir haben jetzt 20, nach über 100 Jahren Diktatur, dürfte es ein bisschen schwierig sein, demokratische Verhältnisse herzustellen, die man vorher nie gehabt hat.
Ja. Ja gut, aber es hat auch in Deutschland geklappt, beziehungsweise, gut, da waren es 12 Jahre, wie Sie gesagt haben, aber es wird hoffentlich auch im Iran klappen, und da waren es jetzt halt 47 Jahre knapp, ne, seit der Übernahme der Mullahs. Also generell, wir beide, für mich war es wie immer erfrischend, es war wie eine eigentlich eine Therapiestunde, dass wir uns einfach mal vielleicht auch den Frust von der Leber reden konnten,
ja,
und einfach diesen großartigen Rundumschlag, und auch, wie gesagt, man muss sich in allen Punkten übereinstimmen, aber das macht es ja auch lebendig.
Das wäre langweilig.
Das wäre langweilig, das macht ja auch den Diskurs aus. Ich bin natürlich gespannt, lieber Zuschauer, lieber Abonnent, wie ihr das fandet. Lasst uns mal gerne wissen, wir lesen die Kommentare durch, und ob genau Herr Broder auch wieder ins Interview kommen soll. Es hat noch eine Nachricht für uns, wenn das Denken die Richtung ändert. Ja, das ist wichtig, ja, der Diskurs nämlich. Und wenn ihr ihn live erleben wollt, kommt zu Marc lädt ein. Es gibt noch ganz wenige Tickets, wir werden es unten verlinken. Was haben Sie da in der Hand, Herr Broder? Was war das? Die rote
das
Karte.
Das ist ein Flyer für ein Buch, das mein Freund Reinhard Mohr zusammen mit Uwe Kulke herausgegeben hat, mit 12 oder 13 Beiträgen von Leuten wie Dieter Nuhr, Harald Martenstein, Monika Maron, Monika Gruber und natürlich auch mir. Alles Linke, die darüber laut nachdenken, warum sie es nicht mehr sind. Und es erscheint in 3 oder 4 Tagen. Und abgesehen davon, dass Reinhard Mohr es herausgegeben hat und mitgearbeitet habe, es ist wirklich ein gutes Buch.
Ja. Wir haben ja auch beide mitgemacht bei dem Buch von Pauline Voss und Julian Reichelt, Links Deutsch, Deutsch Links. Also jeder, der mal verstehen will, wie Linke ticken, da habe ich 3 Beiträge geschrieben. Sie haben auch was geschrieben dazu. Das ist schon auf Platz 1, habe ich gesehen, bei Amazon. Wird auch wahrscheinlich Platz 1 beim Spiegel werden. Auch das werde ich gerne unten verlinken. Und ich glaube, wenn ihr dann zum Event kommt bei Marc lädt ein, am 8. und 9. Mai in Metzingen in der Motorworld, wir werden beide da sein, werden es beide auch dann gerne signieren. Auch die anderen Bücher von Ihnen, Herr Broder, alle sehr lesenswert. Für mich ist es immer nicht nur Therapiestunde, sondern ich merke einfach, ich bin nicht ganz allein da draußen, weil oft kommt es einem ja so vor, ne, dass da doch noch
genau
einige,
das ist es.
Dass es noch einige gibt, die praktisch die Vernunft über die Ideologie stellen, die noch klar bei Sinnen sind, weil oftmals denkt man ja um Gottes Willen. Und wenn ich mit fast 80, wie Sie jetzt bald, so klar noch in der Birne bin, dann habe ich alles erreicht. Dafür danke ich Ihnen auf jeden Fall immer und immer wieder, dass Sie mich da wieder therapieren und helfen.
Aber ich muss noch eins vielleicht ergänzen.
Gerne.
Mein großes Idol, mein Gott, mein Halbgott ist Hans-Dieter Hüsch. Wir haben mal darüber
gesprochen. Ja, großartiger
Mann. Hüsch hat mal gesagt, er war übrigens tief christlich in seinem Inneren. Er war eine Weile Linker, aber kein Richtiger. Aber was blieb, war die christliche Moral und die christliche Ethik.
Ja.
Und er hat mal im Gespräch mit mir gesagt, worauf es ankommt, ist, die Leute zu trösten. Ich war damals jung und habe es nicht verstanden. Jetzt verstehe ich, worauf es ankommt. Und ein anderer Satz von Hüsch war, wir sind Einzelidioten. Und ich finde das Wort Einzelidiot so großartig. Und ich glaube, wir beide gehören mit in dieser Kategorie.
Absolut, ja.
Und man muss sich als Einzelidiot immer klar werden, draußen gibt es noch mehr Idioten. Man ist nicht allein.
Ja, das ist ein schönes, versöhnliches Wort, ein Wort zum Sonntag. Liebe Zuschauer, ihr seid nicht alleine. Wir sind da, wir sind gemeinsam, wir sind stark, wir werden immer mehr. Deswegen bitte, wenn ihr es gemocht habt, dieses Video, dann für den Algorithmus Daumen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, lasst ein Abo da, damit wir bald 1 Million Abonnenten haben, um noch mehr Menschen zu erreichen da draußen, dass die auch merken, sie sind nicht alleine. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr das Video kräftig teilt von mir und Henrik Broder, wobei der Esel nennt sich immer zuerst von Henrik Broder, dem Ehrengast, und mir natürlich. Und wie gesagt, wenn ihr uns live sehen wollt, kommt zum Marklit ein, 8. und 9. Mai. Ich freue mich jetzt schon auch aufs Wiedersehen mit Ihnen, Herr Broder.
Und wenn Sie die ganzen Abos fertig haben, dann kann ich Ihre Leser nur bitten, die Achse des Guten zu...
Immer. Das haben wir fast vergessen, genau. Ich werde alles unten verlinken, sowohl die Interviews zwischen uns, die Bücher, das Event, als auch natürlich die Achse des Guten. Wie gesagt, sehr, sehr lesenswert. Und jetzt kommt
ja schon Apollo News natürlich. Die jungen Leute machen eine große...
Ja, der Max Mannhardt ist übrigens auch bei Marklit ein dabei. Also ganz wichtig. Sie werden ihn dort auch nochmal live treffen. Ja. Sie haben jetzt ein großartiges Interview mit ihm gemacht. Also Max kommt auf jeden Fall vorbei. Und da freue ich mich auch auf jeden Fall schon, dass er mit dabei ist.
Das ist doch schön. Es gibt noch mehr Idioten. Sie und ich und Max und die Achse.
Wir werden immer mehr Idioten.
Apollo-Leute, und ich habe auch das Gefühl, wir werden immer mehr. Es wird nicht einfacher, es wird nicht leichter, aber lotta continua.
Genau, auf jeden Fall. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe, bleiben Sie gesund. Danke. Und bis bald. Und ihr alle Lieben, macht's gut, schönen Sonntag. Ciao.
Tschüss.